Herzlich willkommen zum Dachtheken-Duett mit André Lichtschlag und Martin Mocharski, ihrem marktradikalen Gute-Laune-Format mit Herz und ohne Themen.
Und ohne Verstand.
Ja. Karneval ist vorbei, ne?
War der nicht letztes Mal schon vorbei? Nee, letztes Mal war nur voraus, ne? Jetzt war die Vorausschau, jetzt kommt die Nachbetrachtung.
Gestern war ja politischer und auch sonstiger Aschermittwoch, ne? Die ja fünfte Jahreszeit ist, wie gesagt, vorbei und alles kehrt wieder zur Normalität zurück, ne? Was hast du?
Apropos Normalität, also, da muss ich dir doch mal, habe ich dir, glaube ich, schon angedeutet. Ich bin noch in so einer von alten Freunden oder Bekannten in so einer WhatsApp-Gruppe drin.
Ja.
Und es haben sich ja viele Wege in den letzten zwei Jahren, drei Jahren getrennt, wie wir wissen, ne? Und ja, die einen machen halt alles mit, andere vielleicht nicht unbedingt jeden Spaß. Und naja, jedenfalls gab es da so eine Gruppe, wo ich auch schon mal früher Karneval dann so ein Treffen hatte.
Ja.
Das hat wohl auch wieder stattgefunden und ich sah das immer nur, man sieht ja dann bei, ich habe in die Gruppe gar nicht groß reingeguckt, man sieht ja dann immer so diese Überschriften bei WhatsApp aufploppen. Und dann war das Treffen vorbei und nächsten Tag sah ich dann, ja, hier, ihr auch, ich bin rot. Ich wusste gar nicht, was das soll. Ich bin rot und dann der Nächste, ja, ich habe mich aber schon testen lassen. Und noch einer, nee, alles im grünen Bereich, ich bin getestet, habe mich heute frisch testen lassen. Also es gibt Leute, die leben tatsächlich noch in diesem Film. Also ich habe dann tatsächlich rausgekriegt, dieses Rot bezog sich auf diese Corona-App, die unser eins natürlich nie gehabt hat.
Ach so.
Die haben also offenbar alle oder mehrere davon diese verrückte Corona-App, beachten die noch, ja, bekommen dann angezeigt, was weiß ich, weil sie in den letzten 24 Stunden irgendeinen getroffen haben, der angezeigt hatte, dass er jetzt gerade eine Grippe hat, bekommen dann sozusagen den Hinweis, fragen die anderen, die lassen sich testen, also im wohlgemerkt im Februar 2023. Mhm. Gut, ich meine, normale Menschen haben das Spiel sowieso nie mitgemacht, aber also, die sind immer noch im Film, ja? Das gibt's noch.
Ja.
Ehrlich gesagt, ein bisschen schockiert.
Ja. Ja, aber wo du mir das erzählt hast, also es fällt ja schon auf, so Masken sieht man ja trotzdem irgendwie gar nicht mehr. Also man sieht die, man sieht die, aber man sieht die jetzt halt wirklich ganz, ganz vereinzelt. Ne, also ich werfe, ne, es ist ja immer ganz interessant, wenn jetzt hier so ein Bus an einem vorbeifährt.
Es geht ja jetzt der Spott um, sind das jetzt die Querdenker?
Ja,
nee, das ist ja.
Sind das jetzt die neuen Querdenker? Nee, was ich sagen wollte, du siehst in Bussen, ne, es war wirklich wie von dem einen auf den anderen Tag, da hat keiner mehr Maske getragen. So, also ich habe, ne, wie gesagt, ab und zu wirft man da mal so einen Blick in so einen vorbeifahrenden Bus, weil es ja interessiert, was geht da ab? Und ja, die tragen keine Maske, ne? So, und dann erzählt sie mir so, dann frage ich mich so, ja, wie tief ist das eigentlich bei denen jetzt verankert? Wie tief hat man die Angst da implementiert?
Ich habe da auch ein bisschen drüber nachgedacht. Sind die eigentlich jetzt, für was sind die eigentlich typisch, ne? Und das ist so meine Alterskohorte alles,
ja,
ne? Also die sind alle so Anfang, Mitte 50.
Ja.
Und möglicherweise ist das besonders typisch, dass das da in dem Bereich so, das sind leider dieselben Leute, wo ich auch schon mal vor Monaten von erzählt habe, die damals auch eine private Einladung ausgesprochen haben. Weißt du, man kennt sich seit 50 Jahren,
ja,
bei 40 Jahren ist man miteinander Bier trinken gegangen, so, aber bitte geimpft kommen, wir kontrollieren, ne? Beim privaten Treffen.
Ja.
Ne? Also ganz, ganz übel, ne? Unvorstellbar übel. So, und dann habe ich mich nur gefragt, wofür sind die jetzt möglicherweise aber doch prototypisch? Weil an sich sind das so ganz normale Leute, ne? Die sind jetzt nicht besonders hochintellektuell, die sind aber auch nicht verblödet, ja. Mhm. Das ist so ganz normale Leute, mit denen man früher gerne mal ein Bier getrunken
hat. Mhm.
So, Mitte 50. Und ich habe schon mal überlegt, so mit dem Alter, ja, ich weiß nicht, so ein 80-Jähriger, nimmt der so eine App ernst, ja? Mhm. Oder so geht der so weit. Und ich weiß bei der Jugend, so bei meinen Kindern, ich glaube, ich weiß gar nicht, hatten die diese App hatten die, glaube ich, auch nicht. Ja, also da hat das der eine oder andere hat auch irgendwas ernst genommen. Klar, die haben das ja in der Schule auch eingetrichtert bekommen, ne? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Töchter jetzt noch, ich glaube, die hatten die auch nie, diese komische Corona-App, und die hat auch nie eine Rolle gespielt.
Ja.
Ich meine, man weiß ja auch, dass die totaler Blödsinn war, ne? Also das müsste doch auch zu Leuten mal vorgedrungen sein.
Ja.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass das so eine Typ, dieses mittlere Alter, die dann irgendwie ansonsten im Beruf stecken, ja, sich auch nicht mit viel beschäftigen, dass das so ein bisschen das typische Alter ist für die Leute, wenn's denn noch eine Rolle spielt, dass es bei denen eine größere Rolle spielt, ne? Dieser ganze Wahnsinn, dass es da noch so tief drin sitzt, ist möglicherweise prädestiniert für dieses ja, für die Boomer-Generation.
Ja, wenn man, glaube ich. Ja, 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 ich glaube, so nennt man die Boomer-Generation. Ja, ja, du musst dir das ja immer vor Augen führen. Diese Leute haben ja tatsächlich, oder eigentlich auch schon vorher, auch schon vor Corona, haben die ja in einer Parallelwelt gelebt. Ja, also auch verglichen mit dir, ne, die haben Politik immer ernst genommen und die haben immer in der Welt gelebt, dass Regierungen, sei es jetzt eine SPD oder eine CDU-Regierung, was auch immer, dass diese Leute doch irgendwie wenigstens grundsätzlich alles richtig machen, auch wenn es hier an der einen oder anderen Stelle mal einen Fehler gibt, wenn da, weiß ich nicht, jemand korrupt ist oder sowas oder hier eine Fehlentscheidung fällt oder sowas. Das nimmt man alles wahr, ja, man sagt auch, oh, da hat derjenige hier mit seinen Flugmeilen, das war jetzt nicht nett, aber das ist ja jetzt nicht symptomatisch für das ganze System. Die sehen die Politik, die uns da vorgesetzt wird, schon als etwas Gutes, was dazugehört und das prägt auch deren Weltbild, das ist auch deren Sicherheit, die die haben und die haben, wenn sie denn niemanden in ihrem Umfeld haben, der da explizit drauf hinweist, keinen Anlass, größere Zweifel zu entwickeln. Mhm. Ja, also ich sehe jetzt zum Beispiel, bei meinen Eltern ist es jetzt anders. Die haben jetzt meine Schwester und mich. Ja, das war ja, ne, wir haben uns, also, ne, wir haben uns nie an irgendwelche Vorgaben gehalten. Mhm. Also wir haben die letzten Weihnachtsfeste ganz normal im Kreis der Familie gefeiert mit, weiß ich nicht, 10 Leuten aus drei verschiedenen Haushalten. Das war nie ein Thema, dass wir gesagt hätten, ja, hier testen und impfen und so. Klar, meine Eltern haben sich impfen lassen, aber immer nur mit dieser Aussage, ja, ich will halt noch irgendwie vor die Tür gehen. Ne? Die haben das nicht großartig hinterfragt. Also klar haben sie es hinterfragt, die haben sich gefragt, was soll der Unsinn?
Ja.
Aber
diese Leute, die haben halt nichts hinterfragt.
Die haben gar nichts
hinterfragt. Die haben sogar im privaten Treffen, lassen die sich den ARIA-Ausweis zeigen.
Ja, ja,
also,
ja.
Und, so, und sind jetzt noch, wo wirklich der Kinderarzt inzwischen zu uns sagt, wo wir letztens hier Grippe hatten, ja, Kind angekommen war, vollkommen egal, ob das jetzt der Coronavirus oder ein Grippevirus ist, das Kind hat ein Virus, muss ein bisschen zu Hause bleiben, gut, Test brauchen wir nicht, Quatsch, ja, Blödsinn, ja, ja. Ist sowieso zur Hälfte nicht korrekt, ne? Und interessiert auch keinen.
Ja, ja, ne? Ja, jetzt muss man auch sagen,
aber was, die Leute kriegen ja offenbar gar nichts mit. Ja,
die kriegen, ne? die kriegen offenbar auch nicht mit, was jetzt so, ich sag mal, so peu à peu durch die Medien geht. Ne? Da kriegen wir ja, ja. So in Teilen kriegen wir ja mit, okay, die Impfung, so wie sie uns verkauft worden ist, die hat jetzt doch nicht den Nutzen gebracht. Und nein, ganz im Gegenteil. Es gibt tatsächlich auch viele, viele Leute, die hier unter Schäden leiden. Das wird, ich sag's ja immer wieder, das ist schon überraschend, dass es in den Medien eigentlich so präsent ist, so wie es jetzt ist. Ne? Es ist allerdings tatsächlich so, dass es immer noch so ein bisschen unter so einer gewissen Wahrnehmungsschwelle ist. Ja, du hast ja, nehmen wir jetzt beispielsweise mal die Klimakatastrophe. Die Klimakatastrophe, die ist omnipräsent. Die wird dir wirklich überall und in jedem Satz und auch in jedem Halbsatz irgendwie um die Ohren gedonnert, sodass du auch als jemand, der eigentlich, ich sag mal, seinen Fulltime-Job hat und sich abends die Tagesschau anguckt, davon kriegst du auf jeden Fall was mit. Ja, also da musst du nicht großartig hingehen.
Die darf auch nicht hinterfragt
werden. Die darf nicht.
Wird, jeder, der die Klimakleber darfst du kritisieren, haben wir ja auch schon mal gesagt. Du darfst die aber immer nur mit einem Aber kritisieren.
Ja, ja.
Ne? Muss immer sagen, ja, die Anliegen sind ja richtig, aber die schaden den guten Anliegen.
Ganz,
ne?
Genau, ganz so. Genau.
Und, das ist, und das anders ist, geht's nicht. Anders
richtig,
geht's
richtig.
Nicht. Du hast recht, wird, bei Corona
ist es jetzt gerade so, dass man steht hier zwar das ein oder andere erwähnt, aber das ist wahrscheinlich auch nur, ich sag mal, dem Umstand geschuldet, dass es sich eben, wie gesagt, auch nicht mehr so wirklich verbergen lässt. Ja, es ist wirklich so, wir haben jetzt in vielen, vielen Familien, in vielen Netzwerken, sozialen Netzwerken, sag ich mal, also ich meine jetzt hier so das persönliche Umfeld, da kriegt man eben mit, oha, der ein oder andere, der ist jetzt seit 3 Monaten flach, nachdem der die Spritze bekommen hat, und so weiter. Und da weiß man dann, okay, jeder hat hier irgendwo seine persönlichen Erlebnisse und das muss man dann natürlich auch irgendwie abgleichen mit dem, was dann im Fernsehen läuft. Ja, das wissen die Leute, die das Fernsehprogramm machen, das wissen die Leute, die die Medien machen. Es ist im Prinzip genau dasselbe wie mit der Kölner Silvesternacht. Ja, war exakt genau dasselbe. Also im Prinzip berichtet man das, was man berichten muss, um am Ende doch noch sagen zu können, ja, wir berichten ja wahrheitsgemäß. Hm. Und irgendwo tun sie das auch. Aber sie behalten es immer noch unter so einer gewissen Schwelle, dass es bloß nicht zu große Wellen schlägt. Also das kann man schon sehr, 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 sehr deutlich beobachten. Ich glaube, wir haben ja auch so ein tolles Heft jetzt. Ne?
Ah, ja.
Jetzt, wo du, ne, einfach nur mal um den Bogen zu spannen.
Könnte man ja mal jetzt in die Kamera halten.
Genau, richtig.
Gerade frisch erschienen, die neue Ausgabe Eigentümlich frei. Nummer 230.
Ja.
Über Framing, Phrasen und Manipulation. Ja, so läuft das heutzutage.
Das ist ja eigentlich
auch. Und wenn Sie ein bisschen mehr darüber erfahren möchten, bestellen sich dieses Heft. Am besten im Abonnement. Im Abonnement.
Und das ist ja auch eine Jubiläumsausgabe, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, so ungefähr. Ne? Vor 25 Jahren wurden wir tatsächlich gegründet.
Ja, ja. Herzlichen Feiern Glückwunsch.
Feiern tun wir dann später im November, wie schon mal erwähnt, auf Usedom.
Genau, das kommt auf jeden Fall. Nee, aber wie gesagt, also es ist, was wollte ich jetzt sagen? Die Wahrnehmungsschwelle dessen, was hier uns präsentiert wird, hat natürlich schon seinen Grund, ja.
Also es ist schon sehr nah trotzdem an der Lüge oft, ne, was so passiert. Dann Worte werden natürlich total in ihr Gegenteil verdreht und der ganze Quatsch. Und ja, aber klar, es ist schon alles mit einer gewissen Technik dahinter und es kommt auch alles nicht von ungefähr. Aber jetzt gerade haben wir eben noch drüber unterhalten, hatten wir, glaube ich, auch letzte Woche schon mal diese anstehende Sarah Wagenknecht-Demo.
Ja,
ne?
Ja.
Offenbar haben die da ja eine riesige Panik vor. Ne? Also wie da jetzt gegen geschossen wird, ist ja unglaublich. Und da war es wohl auch so im Öffentlich-Rechtlichen, bei Lanz oder wo, haben sie dann wohl so eine Russin reingeholt, die selber die letzten Jahre für Putin gearbeitet hat, ne? Fest angestellt, aber allerdings jetzt vor einem Jahr die Seiten gewechselt. Mhm. Und die setzt sich dann dahin und sagt, ja, ich habe ja schon seit 2015 das Gefühl, dass Sie, Sarah Wagenknecht, für Putin arbeiten, von Putin bezahlt werden. Ja, die selber von ihm bezahlt wurde, sagt das und hat null, aber auch null Anhaltspunkte, gar nichts. Und am nächsten Tag steht in der Bild-Zeitung so eine Überschrift, ja, schwere Anschuldigung gegen Sarah Wagenknecht, wird sie von Putin bezahlt.
Ja, ja.
Ne? Kann man ja mal bringen, ohne, kann man ja mal bringen, weil es wird ja eigentlich nur darüber berichtet, dass es jemand sagt. Und
ja, ja.
Irgendwas sagt immer einer. Ne?
Ja, also, ja.
Nur das ist natürlich so an den Haaren und so frech. Ja, so böse, so
durchtrieben, wirklich
ein durchtriebener Art von Journalismus. Also wenn sie das schon nötig haben, haben die wohl doch größere Angst. Mein gut, was sind das, 600.000 Unterschriften laut inzwischen, ne? Doch größere Angst davor, dass ihnen hier die Kriegsfront in der Heimatfront wohl weggibt, so langsam. Ne?
Ja, die ist ja wohl auch, die bröselt ja wohl tatsächlich. Also es sind ja, ich meine, nach einer jüngsten Umfrage sind ja wohl nicht allzu viele Leute dafür, also ich glaube irgendwie über 60%, die sich jetzt gegen die Lieferung von ich glaube Panzern oder Kampfflugzeugen ausgesprochen haben. Ja, also da scheint die Heimatfront doch zu bröckeln. Ja, der eine, wobei man da auch sagen muss, die Leute, die, ich sag mal, immer noch auf Seiten des Systems sind, die äußern sich nach wie vor immer noch sehr, sehr laut und suggerieren so eigentlich die fehlerhafte Realität, wenn du so willst, dass es doch wirklich eine Mehrheit ist, die hinter diesem Krieg steht. Das glaube ich nämlich mittlerweile gar nicht mehr so sehr. Ich meine, klar, es gibt immer noch die Leute, die jetzt ganz verbissen, gerade so aus dem liberal-konservativen Bereich, die da meinen, ja, der freie Westen muss verteidigt werden. Und ich kann da immer nur so kopfschüttelnd davor stehen, wenn ich das höre. Ja, wir verteidigen hier den freien Westen. Dann denke ich immer so, ey Leute, was ist kaputt bei euch? Was ist da schiefgelaufen? Ja, ich meine, ich weiß nicht, habe ich es in der letzten Woche schon mal gesagt, wenn jetzt hier Zelensky hier für die europäische Freiheit kämpfen würde, da würde der in Brüssel einmarschieren. Ja, und dass sich da die Ukraine gegen die Russen verteidigt, erklärt sich von selbst, aber das alles dann so zu verklären. Ja. Verstehst du, was ich meine?
Ja, und
es ist so einfach nur eine völlig, völlig hirnverbrannte Verklärung, das alles irgendwie in irgendeiner Art und Weise in einen Freiheitskampf umzudeuten, wo, ich sag mal, die Belege doch eigentlich mehr oder weniger deutlich auf dem Tisch liegen, dass hier gewisse Interessen vertreten werden. Und diese Interessen werden eben auch vertreten mit dem Blut der Ukrainer. Ja?
Ja.
Und das auch ohne schlechtes Gewissen. Ja. So, klar, Putin hat seine Interessen, die sind genauso illegitim wie die Interessen der, in Anführungsstrichen, der westlichen Welt, wenn du so willst. Hier die Ukraine könnte ja, was weiß ich, neutral sein oder sowas. Ne? Das ist alles der Ukraine selbst überlassen. Ne? So, und ich meine,
Selenskyj hat ja letzte Woche mal eben China mit dem Weltkrieg gedroht. Ne? Der Typ ist ja sowieso durch. Ne? Ja, ich meine, andererseits muss sowas ja zu Kopfe steigen, wenn du ist ja nicht so, dass der da jetzt an der Front steht, ja, mit seinem dämlichen grünen Tarnding, sondern der führt ja ein ganz anderes Leben. Der führt ja dieses Celebrity-Leben. Es gibt ja keine Kulturveranstaltung, keine große Sportveranstaltung auf der Welt, wo der Typ nicht live zugeschaltet wird.
Das
ne?
ist irre.
Das also das ist wie jetzt Live-Schaltung zum lieben Gott persönlich. Der muss überall dabei
das
sein.
Ist, ja, das
der ist. Über, dass sowas natürlich irgendwann mal zu Kopf steigt und dass der dann irgendwann auf die Idee kommt: immer, China, wenn ihr jetzt das macht nach Russland, was der Westen sowieso zu uns tut, ja, ständig neue Waffen liefern, dann gibt's einen Weltkrieg, ist euch ja wohl klar, ne?
Wobei ich
als Ukraine, ja,
wobei
droht der China mit dem Weltkrieg, ernsthaft. Und auch das scheint hier keinen zu stören, ja, ist ganz normal.
Ich sag ja,
er wird weiter zugeschaltet.
Was Selenskyj angeht, da muss man, glaube ich, auch. Das muss man, glaube ich, auch einordnen, richtig. Also ich denke, Selenskyj ist, wie gesagt, ein Schauspieler. Ja, so, und man stellt sich das vielleicht immer so ein bisschen, also die allgemeine Vorstellung ist ja die, ja, er ist der Präsident und er entscheidet die Dinge, wie sie passieren. Und ich glaube nicht daran. Ich glaube tatsächlich, dass hinter Selenskyj wirklich 24 Stunden, 7 Tage die Woche rund um die Uhr eine PR-Mannschaft steht, und diese PR-Mannschaft, die setzt den dann dahin und gibt ihm dann eben entsprechende Skripte vor, und die präsentiert er dann in seiner Funktion als Schauspieler. Ich glaube, das kommt der Wahrheit doch viel, viel näher als die Annahme, dass Selenskyj hier irgendwie auch nur irgendetwas aus eigenem Antrieb entscheidet.
Recht. Du hast natürlich recht, macht die Sache nur noch schlimmer, weil die Leute, die dahinter stehen, wahrscheinlich irgendwo in Washington oder Umgebung sitzen.
Ja, aber selbstverständlich.
Ja? So,
natürlich.
Und, also ich meine, also, wenn die dem jetzt sagen, hier, sag mal, dann gibt's einen Weltkrieg, China, wenn ihr das macht, was wir sowieso auch machen, ja, davon abgesehen, wenn man so ein bisschen die chinesische und die russische Mentalität kennt, ne? So ein Chinese lässt sich das ja nicht sagen. Ja, der Westen liefert wie wild da Waffen in dieses Kriegsgebiet rein, ja. Aber wenn ihr das macht, dann gibt's einen Weltkrieg. Ja, das lässt sich der Chinese, so der immer so auf Ehre und nicht Gesicht verlieren und so gedacht ist, ja, das lässt er sich nicht so einfach sagen.
Ja, ich.
Aber im Prinzip, man will den Weltkrieg, ja. Man will den Weltkrieg vom Westen aus. Man muss es wirklich so deutlich sagen.
Ja.
Der Weltkrieg ist vom Westen aus inzwischen gewollt. Und ich hätte mich das vor ein paar Wochen oder Monaten noch nicht getraut, so deutlich zu sagen, aber ich meine, an dem Punkt sind wir inzwischen angelangt.
Wobei ich da auch mich immer frage, so das, was ich jetzt gerade hier über Selenskyj gesagt habe und meine Mutmaßung, was Selenskyj angeht, hat jetzt, weiß ich nicht, so ein Xi Jinping oder hat so ein Putin, der selbstverständlich auch seine Berater hinter sich hat oder beziehungsweise die auch ihre Berater hinter sich haben, weiß man das dann nicht auch, dass das eigentlich auch nur eine, wenn du so willst, gigantische Show ist, die da uns allen präsentiert wird?
Also nein, ich meine, Putin hat doch in seiner Rede jetzt genau gesagt, ja, der Westen will den Weltkrieg, ja, das hat er dann mehr oder weniger auch gesagt, ja, und das ist eigentlich offensichtlich, leider ist das so. Ja, ich glaube, die Russen haben nicht unbedingt das größte Interesse am Weltkrieg, weil sie da möglicherweise noch ein bisschen älter aussehen als in der Ukraine. Ja, die Chinesen haben aber zum Beispiel auch kein Interesse daran, dass die Russen jetzt den Krieg verlieren. Ja, das ist das Ding.
Ich glaube, ja, wer hat da jetzt welches Interesse? Aber ich sag mal auch, wenn wir mal ganz realistisch sind, auch der Westen, ja, der freie Westen, kann ja eigentlich faktisch kein Interesse an einem dritten Weltkrieg haben. Ja, wenn wir uns vorstellen, was das für...
Sie tut aber alles dafür.
Ja, aber wie gesagt, da muss man vielleicht mal überlegen, was davon ist Show, was davon ist PR, was davon ist,
Also ich glaube,
im Prinzip Propaganda um den Bürger, für den das alles ja veranstaltet wird. Das sind ja wir, das bist ja du und ich, und das sind auch deine Freunde mit dieser Corona-App, denen das alles präsentiert wird. Und diese Leute werden ja in eine gewisse, wenn du so willst, Realität befördert. So, und natürlich muss man sich das auch, also auch so diese Äußerung eines Selenskyj, der da auf einmal von einem, ja unverhohlen von einem Weltkrieg spricht und einen Weltkrieg aufziehen sieht, Da muss man sagen, das macht natürlich als der Beobachter an sich, der könnte, ja, ich sag mal, da schon die ein oder andere Panikattacke erleiden, wenn der sowas hört. Ne? Also man ist hier wieder drauf und dran, gewisse Ängste zu schüren. Und du weißt ja,
nee, die werden uns ja von den Massenmedien genommen. Da gibt's ja, jetzt haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen.
Ja, das ist,
was tun bei Weltkrieg? Was tun bei Atomangriff?
Ja, ja,
mach mal das Fenster zu,
ja, aber,
ein bisschen auf den Boden legen oder irgendwie. Total absurd.
Ja,
aber das ist jetzt die neue Lebenshilfe.
Ja und nein. Natürlich, vordergründig nimmt man uns die Angst vor dem Weltkrieg, aber ganz subtil sagt man uns, oh, da kommt ein Weltkrieg. Verstehst du?
Ja.
Man tut das eine und gleichzeitig das andere.
Aber es gibt ja diese durchgeknallten Hitzköpfe auf Twitter und in den sozialen Medien, ja?
Ja.
Die gibt's ja definitiv mit den kleinen Ukraine-Fähnchen jetzt überall, ne? Wie sie vorher die Spritzen überall daneben
haben.
Ne? Die wirklich wild sind. Jetzt zeigen wir es den Russen. Wir müssen an die Front und kämpfen und noch mehr Waffen und so weiter. Mhm. Diese Typen gibt's ja. Die gibt's ja zuhauf, ja? Die sind so heiß gemacht. Die wollen jetzt in den Krieg ziehen.
Ja, das ist, ja, weil man es ihnen ja auch so, weil man es ihnen ja auch so, wie soll ich sagen, verkauft hat. Man hat ihnen ja im Prinzip die, ja, das ist ja der Punkt, dass es gerade auch so Leute aus dem liberal-konservativen Bereich erwischt hat, ja. Es wurde dieser Konflikt ja von Anfang an gewissermaßen als ein Freiheitskampf verkauft. Ja, und ich habe das ja selber erschüttert zur Kenntnis nehmen müssen, dass auch aus dem libertären Bereich dann einige Leute, von denen man wirklich geglaubt hat, ja, die sind wirklich, die gehören eigentlich hier zur libertären Bubble, aber selbst die haben dieses völlig, völlig offenkundige propagandistische Kackspiel für bare Münze genommen und sind dann haben dann eben auch eingestimmt in diese Kriegsschreierei, wenn du so willst.
Aber es sind, finde ich, wieder viel weniger, als ich befürchtet habe. Ich fand es bei Corona schon, da habe ich auch am Anfang gedacht, auch es macht ja auch wirtschaftlich immer ein Problem für uns, wenn wir da jetzt Stellung beziehen.
Ja.
Bei Corona haben wir das von Anfang an sehr, sehr eindeutig gemacht, ne? Ja. Stellung bezogen. Hab ich gedacht, oh wei, oh wei, da wird wahrscheinlich schon die Hälfte der Leser dabei sein, die aber das alles total ernst nehmen und jetzt so. Ich sag mal, letztendlich waren es ein oder zwei, ja? Es so ungefähr zwei. Ein oder zwei, die dann gezeigt haben, welches Geisteskind sie sind.
Ja, ja.
Und jetzt, ich finde jetzt auch im Krieg so mehr und mehr, je mehr sich wirklich zeigt, dass das, wie verlogen das alles ist, auch von westlicher Seite, ja? Und wir das auch zur Sprache bringen, da habe ich auch gedacht, boah, da sind jetzt auch wieder, aber von unseren Lesern und von wirklich Libertären doch wieder wirklich beachtlich wenige, was mich sehr freut. Eben doch noch den
offiziellen
Propaganda nachlaufen.
Bei dem einen oder anderen hat es mich eben, wie gesagt, überrascht, dass man eben in diesen Chor mit eingestimmt hat. Ne, es waren halt jetzt auch nicht überragend viele. Also anders, ich glaube, bei Corona waren es, hast du recht, tatsächlich ein paar mehr, die dann wirklich von Anfang an gesagt haben, ja, hier muss der Staat jetzt durchgreifen.
Ja,
jetzt
aber am Ende auch nicht mehr so viel, finde ich. Und jetzt beim Krieg weiß ich auch nicht. Wie gesagt, am Ende sind es, glaube ich, nicht viele aus unserem Bereich, aus dem liberal-konservativen weitgehend. Da schon, ne? Da ist natürlich vollkommen recht.
Ja, da ist man ja aber immer noch.
In beiden Fällen.
Da ist man aber immer noch so gepolt, dass es ja eine Partei bräuchte, die hier die Probleme löst, ja. Und das ist ja nicht der Fall, ne? Das ist ja eher das Gegenteil der Fall. So, und was wollte ich jetzt sagen? Faden verloren? Verdammt, Faden verloren.
Weil du auch eben gesagt hast, liberal-konservativer Bereich. Aber es ist natürlich, hatten wir auch letzte Woche, glaube ich, schon mal, es ist natürlich auch dieser urgrüne Bereich, wo du ja zu Recht gesagt hast, gut, sind das noch dieselben Leute oder sind die Nachfolger eigentlich noch die damals in den 80ern bei den Demos auf die Straße gegangen sind? Ne? Aber ich meine, ich weiß, ich habe zu Studienzeiten auch mal so in die Taz geguckt, ne? So deren Hausorgane, völlig unvorstellbar, wie die heute darüber berichten. Die sind natürlich die größten Hitzköpfe, die mit der Bild-Zeitung zusammen, ne? Sind die größten Kriegshetzer jetzt. Also ist schon interessant, was sozusagen dieses Lager für eine Entwicklung hinter sich hat. Wobei, wie gesagt, es gibt dann eben einen Teil des Lagers, wie schon bei Corona, ne? So diese, vielleicht sind es auch die echten Linken, ja, die echten Linken, die einfach dabei geblieben sind, jetzt mit Wagenknecht auch gegen den Krieg, die sich da auf ihre Wurzeln beziehen, ne? Aber es ist eben eine Abspaltung, kleiner Teil nur noch, ne? Der Rest ist durch die Institution gegangen und ist jetzt hat sich verbrüdert mit dem ehemals bekämpften Springer Verlag, ja, und haben dieses vertreten diese Agenda, ja, ne, die Great Reset Agenda, zu der es keine Alternative gibt.
Man ist ja jetzt nahe bei dem Großkapital. Ne? Da verändern sich natürlich auch die Verhältnisse. Ne? Da ich fand ja hier, der Andres, der hat ja hier so einen schönen Artikel geschrieben. Ich glaube, ja, stimmt, tatsächlich hier in dem Artikel, dieser Artikel, der steht da drin, das finde ich sehr gut. Bisschen Schleichwerbung hier so am Rande. Wie sich das eigentlich so verhält eben mit Journalisten, die dann, wie gesagt, so in diese Kreise rücken, so, ne, man ist dann mal dabei beim Weltwirtschaftsforum und so weiter. Ja, wie verhält man sich denn da? Ist man denn da jetzt noch der überzeugte, große, investigative Journalist oder lieber nicht? Bleibt man nicht doch lieber in der Nähe dieser Leute, ohne von denen dann anschließend geschasst zu werden, weil man dann einen allzu kritischen Artikel darüber geschrieben hat? Ich denke, das ist bei vielen Linken ebenfalls der Fall gewesen. Also man ist dann eben, wie gesagt, durch die Institutionen gegangen, hat eben über die Institutionen dann auch Tuchfühlung aufgenommen, eben auch mit dem Großkapital, wenn du so willst. Eben auch mit Banken, eben auch mit Konzernen, mit Wirtschaftsvertretern und so weiter und so fort. Und hat dann festgestellt, ja, irgendwie ist das ja doch sehr schön mit dem ganzen Geld, dessen Nähe ich jetzt gerade bin. Und vielleicht sollte ich mich in meiner Zeit als Politiker oder Spitzenbeamter vielleicht so verhalten, dass wenn meine Zeit als Politiker oder Spitzenbeamter eines Tages mal enden sollte, ich dann vielleicht in diesen Kreisen einen Fortkommen finden werde und dann weiter Geld scheffeln werde. Ne? Also welche Leute jetzt, welche Lobby, beziehungsweise welche Positionen da jetzt einem, ich weiß, war das nicht bei RWE, da ist jetzt sogar ein Grüner irgendwo
Vorstand.
Völlig undenkbar vor 10 Jahren gewesen oder so, ich weiß es nicht. Aber
ja, BlackRock und andere sorgen dafür, dass in sämtlichen Großunternehmen der Welt diese VUCA-Agenda jetzt durchgedrückt wird, ne? Mit Druck. Wobei, da gibt es ja auch erste Gegenbewegungen, wie wir schon mal gesagt haben. Aber nicht nur die Linken haben sich verändert, eben auch die Liberal-Konservativen. Ne? Auch so, wenn du jetzt mal von der Publikation, kannst du von Partei oder kannst du von den Publikationen sehen, damals war immer so die FAZ, ne? War so das liberal-konservative Aushängeschild, so in den 70er, 80er Jahren. Ne? Damals waren die aber auch noch wirklich betont marktwirtschaftlich, ne? Sehr betont auf Marktlösungen aus. Ne? Klar, der Staat sollte so ein bisschen da drüber stehen, so, aber es war schon Richtung Ludwig Erhard und so, immerhin, ne? Also möglichst mit liberalen Lösungen und so weiter. Haben die ja vollkommen aufgegeben, das ist auch vollkommen aufgegeben worden. Gut, hiermit, dass sie so ein bisschen außenpolitisch vielleicht ein bisschen aggressiver sind für den freien Westen, der es damals vielleicht auch noch ein bisschen mehr war als heute. Das ist geblieben. Aber die sind halt da, haben die ihre Positionen geräumt. Und die Taz, wie gesagt, oder die Linken, ne, auch die Grünen haben ihre Positionen halt außenpolitisch geräumt. Ne, 180 Grad, nicht 360. Wie Frau Baerbock meint. Naja, nee, 180 Grad haben sie sich halt gewendet. Ne, und jetzt ist, muss man sich vorstellen, ist die Taz und die Faz nicht mehr unterscheidbar. Ne? Die gleiche Scheiße steht da drin. Genauso wie die Grünen und die CDU eben nicht mehr unterscheidbar. Und FDP nicht mehr unterscheidbar sind. Ne? Ist alles derselbe Mist. Ne?
Querfront, wohin man blickt, ne?
Genau,
das ist eigentlich.
Ja, es ist halt Einheitsbrei, ne?
Ja.
Das ist so die große Einheitspartei jetzt.
Ja, es ist im Prinzip die Querfront der Etablierten gegen das Volk.
Ja.
So, das kannst du so subsumieren, ne? Also da wissen die Leute, ja, anders lässt sich das hier nicht mehr machen.
Die Frage ist natürlich, hat sich das selbst so entwickelt? Ne? Das ist so immer unsere Frage. Ne? Hat sich das selbst so entwickelt? Haben die einen die Position aufgegeben, die anderen die Position? Auf einmal treffen sich alle in diesem komischen Great Reset-Transformationsschiene, ne? Wo sie alle gleich denken. Oder ist das gelenkt passiert? Ne? Ist das irgendwie, steckte da ein Plan dahinter? Ist das, wie kam das eigentlich genau, dass die FAZ bei bestimmten Positionen das Gegenteil vertritt? Wie kam das genau, dass die Taz auf einmal bei bestimmten Positionen das Gegenteil? Das müsste man mal wirklich, da müsste man eigentlich mal Studienarbeiten drauf ansetzen. Ne?
Ich glaube, wahrscheinlich
viel Geld in die Hand nehmen und da Leute für bezahlen, die mal rausbekommen müssen, an welchen Stellen sind da eigentlich diese Änderungen passiert und wodurch. Ne? Da kommt man vielleicht auch ein bisschen mehr darauf, ist das irgendwo gelenkt passiert? Ne? Ist das da eingesetzt worden? Ja, Stück für Stück? Oder ist das so eine komische Zeitentwicklung?
Ich würde jetzt mal ganz wild spekulieren, es könnte vermutlich auch mit diesem viel zitierten Gang der 68er durch die Institutionen zusammenhängen. Ne? Also du weißt natürlich, die Leute haben, wie gesagt, den Beamtenapparat unterwandert, die Leute haben den Justizapparat unterwandert, die Leute haben vor allen Dingen die Universitäten und die Schulen unterwandert und haben da ihre, wenn du so willst...
Ja, aber damals war der Staat ihr Feind, ne? Und jetzt, also zumindest offiziell, ne?
Das, die haben waren sich immer wie heißt es so schön? Die haben sich den Staat zur Beute gemacht.
Ja.
Ja, und jetzt weißt du selbstverständlich, dass... auch eine FAZ vermutlich in den 70er, 80er Jahren irgendwo eine gewisse Staatsabhängigkeit hatte. Also man ist da wohl mit dem Staat nicht allzu sehr ins Gericht gegangen, hat damals natürlich auch noch irgendwo die ein oder andere Agenda des Staates mitgeführt. Man hatte wahrscheinlich
genau so konservativ-liberale CDU, ja,
die gab's, FDP-Position. Die gab es ja damals, ne?
Noch. Klar.
Die gab es ja damals noch, so in Persona, in der Politik. Die Leute gab es, die gibt es ja und jetzt.
In der Publizistik eben auch.
Ja, richtig, selbstverständlich. Und da hat man sich gesucht und gefunden, hat sich arrangiert, hat, wie gesagt, sich die Bälle zugespielt. Und heute haben wir das eben nicht mehr. Wir haben ja im politischen Betrieb, also ich sag mal im etablierten politischen Betrieb, ja, von, wie gesagt, von Linken bis zur CDU, CSU, da haben wir eben keinen wirklich konservativ-liberalen mehr, der da wirklich aus tiefster Überzeugung heraus sagt, nein, hier, bis hierhin und nicht weiter.
Und wenn du so willst, aber auch keinen Linken, ja, der gegen Diktatur ist, ein Linker oder der gegen den Krieg ist, vom Ursprung her, vom linken
Ganz Ansatz, genau.
Ja, die hast du eben auch nicht mehr.
Es geht jetzt einfach nur noch darum, ich glaube, vielen geht es jetzt einfach nur noch darum, hier ihre ja, staatlich garantierten Pfründe zu sichern. Ja, du siehst ja, es ist, wir erleben ja diese Entwicklung, das sagen wir, das beten wir als Libertäre ja immer und immer wieder runter. Dieser Staat, der existiert, wenn du so willst, eigentlich nur aus, ja, zum Selbstzweck. Er ist ja nicht da, um uns das Leben hier zu erleichtern. Er ist ja nicht da, um hier irgendwelche Probleme zu lösen. Er ist ja nicht da, um uns irgendwelche wichtigen Aufgaben abzunehmen. Nein, der Staat ist einzig und allein da, deshalb da, weil er selbst
existieren will. Seine Leute zu versorgen,
ja, klar. Ja, sich selbst. Ja,
sich selbst zu versorgen, klar.
Ein sich selbst versorgender Organismus, wenn du so willst, ähnlich wie ein Krebsgeschwür, das immer größer und größer wird, immer mehr Metastasen bildet. Ja, und das kannst du genauso, genau das kannst du so sagen, Metastasen.
Ja.
Du hast auf einmal hier irgendwelche Genderbeauftragten, dann hast du irgendwelche Woke-Beauftragten. Jetzt hast du demnächst eine, wie war das nochmal, eine Beamtin, die sich dann um die feministische Außenpolitik im Auswärtigen Amt kümmert, ja, also dass man diese Agenda, also diese feministische Außenpolitik irgendwie an die Mitarbeiter des Dienstes heranträgt, ja, da werden Positionspapiere ausgearbeitet, ja, daran sind natürlich eben genau diese Leute, also da sind natürlich die Leute beschäftigt, die eben, wie gesagt, diese ganzen Laberfächer,
naja,
belegt haben und so weiter. Und es bleibt diesem ganzen Gefüge ja faktisch auch nichts anderes übrig, als eben zu metastasieren, als eben sich immer weiter auszudehnen.
Endstadium hast du einen sogenannten liberalen Finanzminister, der noch mehr Schulden, Megaschulden zu Sondervermögen
umgekehrt. Ganz genau.
Ne? Ja, das ist so Endstadium.
Das kannst du auch so sagen.
Und eine bürgerliche Presse, die das noch feiert.
Ne? Eine bürgerliche
Presse. So, in Anführungsstrichen.
Ja. So, richtig, genau. Und Ich kann dazu immer nur sagen, dass das sollte uns wirklich alle immer mehr Hoffnung schöpfen lassen. Ja, so grausam sich das anhört, aber wir wissen alle, was mit einem Körper passiert, der vom Krebs zerfressen wird. Der ist nicht überlebensfähig. Das kannst du, denke ich, 1:1 übertragen. So, und der Krebs, der macht sich selbstverständlich keine Gedanken darüber, ob er denn jetzt demnächst noch einen Körper hat, von dem er zehren kann, ja, den er irgendwie belagern kann. Das ist überhaupt nicht also dazu ist der Krebs an und für sich nicht reflektiert genug. Und das erleben wir. Also
das Problem ist nur, dass wenn so ein Staat entmetastasiert, ja, also total metastasiert, ein totalitärer werdender Staat, dass der eben normalerweise eben sehr viele Menschenleben dann auch fordert, ne? Das könnte ja sein, dass wir das noch erleben. Das wäre dann vielleicht weniger schön.
Das ist ja jetzt schon der Fall. Das müssen
ist wir einfach ja, mal. Ist ja das teilweise wir, schon der Fall. Genau. Weil Krieg heißt, haben wir schon mal. Ne? Krieg ist schon auch immer Endstadium des Staates.
Wir,
ne?
haben,
in der totalen
wir haben
Ausdehnung.
Wir haben
jetzt halt die Frage, wie viel es noch fordert. Ne?
Es hat jetzt ja auch schon. Ich weiß nicht, wie viel. Ich habe da gestern. Da hat hier unser Kollege Carlos mir so ein schönes Video gezeigt aus Österreich. Da haben ein paar Leute den ORF in Österreich angezeigt, also beziehungsweise haben eine Beschwerde bei hier Com Austria, das ist halt hier diese Behörde, die sich um hier die Medien kümmert. Da haben die eine Beschwerde gegen den ORF eingereicht und da hat, glaube ich, ein Arzt, der hat ziemlich deutlich gemacht, was diese ganze Corona-Geschichte, also diese ganzen Impfungen und so weiter, was das eigentlich für Schäden verursacht hat, wie viele Tote es verursacht hat, hat dann nicht nur Österreich genannt, hat auch Großbritannien, Amerika und so weiter, hat also viele Beispiele genommen, warum diese mRNA, 2M tatsächlich, mRNA-Impfung tatsächlich schädlich ist. So, und die Anzeige, und das fand ich ziemlich lustig, die bezog sich darauf, dass der ORF hier seiner Pflicht nicht nachgekommen ist, hier vielleicht mal ein bisschen genauer zu recherchieren. Die haben im Prinzip einfach nur Bullshit, also den Regierungsbullshit von sich gegeben und sind nicht darauf eingegangen, dass es hier vielleicht da und an jener Stelle irgendwo vielleicht ein bisschen hapert mit den Erklärungen der Regierung. So. Und wie gesagt, wir erleben das ja jetzt plötzlich und unerwartet. Da sterben echt viele Leute. So, ich weiß jetzt nicht. Glaube ich,
zuletzt eine Übersterblichkeit von 20%. Das ist schon, muss man jetzt mal abwarten. Wenn sich das noch ein bisschen länger so hinzieht, kann man es irgendwann nicht mehr weginterpretieren.
Ne? Ja, du kannst es jetzt eigentlich auch schon nicht mehr weginterpretieren.
Ja, du kannst immer statistische Wellenbewegungen haben. Du kannst mal sowas haben, dann müsste es jetzt aber auch irgendwann wieder runtergehen und mal unter 20%, also 20 minus sein oder so. Aber das muss man mal ein bisschen abwarten, eine kleine Zeit lang abwarten und dann muss man mal schauen. Es macht ja auch im Mainstream langsam die Runde und dann wird es versucht auf die wildesten Arten Klimawandel, klar, Leute sterben wegen Klimawandel, ja, um zu interpretieren, wird noch interessant.
Ja, das wird noch sehr interessant, aber ne, ich meine, wir können davon ausgehen, dass wahrscheinlich die Impfung hier schon diverse Tote gefordert hat und wahrscheinlich kein einziges Menschenleben effektiv geschützt hat. Ja, so, und wie gesagt, wir sind jetzt in diesem Stadium, wo... Also ich denke, da fehlt nicht mehr viel. Klar, natürlich, jetzt könnten natürlich noch die Raketen fliegen. Hier könnte alles Mögliche in die Luft fliegen. Es könnte jetzt hier demnächst Atombomben hageln. Das wäre natürlich das Finale. Glaube ich nicht so ganz dran. Aber wie gesagt, also wir befinden uns jetzt wahrscheinlich also gerade
in diesem... Man muss ihnen ja wirklich alles zutrauen. Das ist ja das Schlimme. Ne? Alles, was sie die letzten Jahre schon gemacht haben, was sie jetzt auch wieder machen, wie sehr sie sich in diesen Krieg reinsteigern, ja offenbar auch diesen Weltkrieg wollen.
Ja.
Man muss dieser Bande tatsächlich, glaube ich, alles zutrauen. Ne?
Ja, das man wäre nicht schlecht beraten, das zu tun. Ja. Wobei ich da, wie gesagt, also also ich zweifle daran, dass es denn dann so weit kommt, weil ich glaube, so reflektiert ist man dann doch, dass man, auch wenn man irgendwo den Bunker hat, ja, ich glaube, keiner, also auch von denen, möchte sein Leben dann irgendwann einmal in so einer Bunkeranlage fristen, auch wenn es denn dann da alles
gibt. Ja, aber das ist ja, das habe ich ja auch bei Corona immer gesagt. Ne? Haben die denn selber? Ich meine, der Lauterbach ist natürlich. Der ist jetzt ein Sonderfall, ne? Ja. Aber so die normalen Politiker, die da zugestimmt haben, haben die denn Bock, ständig mit diesem blöden FDP-Zweiteil da rumzulaufen, ohne frischem Atem, ja?
Hatten die nicht und haben die auch nicht. Das haben wir doch dauernd gesehen.
Ja, aber das haben wir ja immer gesagt, die müssen doch selber, dürfen die doch keinen Bock haben oder ins Restaurant zu gehen, was die ja wahrscheinlich mehr machen als wir, ja? So, und dann ständig irgendwas vorzeigen zu müssen oder so. Da können die doch auch keine Lust drauf gehabt haben. Haben sie auch trotzdem gemacht. Haben den ganzen Kram ja trotzdem gemacht.
Aber die hatten doch ihre Privilegien. Die hatten doch.
Na, da weiß ich nicht. Nee, ja, ich glaube, das überschätzt man.
Also, wir haben das oft gesehen. Es gab zig Fotos. Zig Fotos haben die Runde.
Da mussten sich dafür aber auch immer dann wieder rechtfertigen und anmachen lassen. Ne?
Ja, als ob die das kümmert, mal sich eben hier rechtfertigen zu lassen. Das ist eine Presseerklärung. Da sagt man hier, Pressesprecher, sag mal kurz. Ne? Ja. Das ist für die vielleicht. Das ist denen nicht mal peinlich.
Ach, weißt du, im Bundestag hast du aber Aufnahmen, da saßen sie trotzdem alle mit dem Scheißding, ne? So, stundenlang. Ja, da können die doch auch keine Lust drauf gehabt haben.
Ja, das gehört halt zu deren Job, dieses Schauspiel aufrecht zu erhalten.
Ja, ich meine nur, so, dann wie gesagt, aber, wenn du dann sagst, die können ja auch kein Interesse am Weltkrieg haben. Ja,
irgendwie,
dann gehört das auch zum Job, ne?
Die können kein Interesse daran haben, irgendwann einmal nicht mehr in den Urlaub zu fliegen oder irgendwann einmal, keine Ahnung, weiß ich nicht, lecker Bier essen und so weiter. Ne? Es würde denen dann ja auch an vielen Dingen mangeln. Mhm. So, und ich denke, Das betrifft alle. Das betrifft selbst den mächtigsten Mann der Welt, der theoretisch darüber zu entscheiden hätte, ob es jetzt hier einen dritten Weltkrieg gibt oder nicht. Ich glaube, auch so einer, der diese potenzielle...
Der mit der Lichtshow in Warschau.
Ja, der... Nee, selbst solche Figuren, ja, also ob es sie jetzt wirklich gibt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber selbst wenn es jemanden gäbe, der die Macht hätte und augenscheinlich alles dafür tut, damit dieser dritte Weltkrieg jetzt ausbricht, selbst der kann ja kein Interesse daran haben, hier in so einer atomar verwüsteten Landschaft zu leben. Ne? Also da denke ich immer noch so, okay, ja.
Sollte man meinen,
ja. Sollte man meinen, aber wie gesagt, ich stimme dir dazu. Ne? Man darf nichts ausschließen, ne? Wie weit das noch kommt. Ne? Ja, ich weiß es nicht. Also irgendwo...
Hatten wir nicht eben noch gesagt, wir hatten kein Thema. Wir wussten überhaupt nicht, was wir sagen sollten.
Jetzt haben wir doch schon wieder 41 an Minuten. Ne? Das haben wir wieder hier. Ja, manchmal ist das so, wissen Sie. Da haben wir kein Thema und labern dann trotzdem. Alles nur für Sie, ungeskriptet und authentisch. Naja, was soll man dazu sagen? Ich bin ja jetzt ganz, ganz gespannt auf, nach wie vor bin ich immer noch sehr, sehr gespannt, wie sich jetzt die Situation eben, wie gesagt, in der Ukraine, in Russland fortentwickelt. Also, wir hatten das ja letzte Woche auch schon, ne? Dieses Zögern jetzt der Alliierten bezüglich der Waffenlieferungen und so weiter. Ne? Da fragt man sich ja auch so, haben die jetzt wirklich ein Interesse am Krieg oder ist das auch nur irgendwie Show? Ne, man weiß es halt nicht. Ne? So, und so insgeheim denke
ja,
ich.
Ja, also, gut, genau, da, ja.
Ganz
insofern könnte das sogar von Zelensky vielleicht doch von ihm selber gewesen sein und so ein bisschen das Pfeifen im Walde gewesen sein. Ja, das kann natürlich sein. Ne? So
da hat er mal den Mund aufgemacht, hier haut mal raus, was ich hier sage. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Letzter Versuch, den Weltkrieg auf eigene.
Ich glaube nicht, keine Ahnung.
Eigene Initiative.
Ich denke immer so, also wenn ich den jetzt so richtig einschätze, dann ist das halt hier so ein Coverboy, ne?
Ja,
und
ja.
Das ist halt wirklich auch nur ein Coverboy. Und dann hat er die ganze Zeit seine Einflüsterer und die sagen ihm klipp und klar, das und jenes hast du jetzt zu sagen. Ne? So, und das hast du, so, den Pullover hast du jetzt anzuziehen.
Ja.
Verstehst du? Wo habe ich das jetzt neulich gesehen? Da gab es, ich glaube, es war sogar im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bei Arte. Pass auf, bei Arte haben so ein paar Journalisten, die haben dann eben über diese Zelensky-Inszenierung zu Beginn des Krieges berichtet. Haben also wirklich so haarklein diese eine Pressekonferenz in diesem Gebäude aufgedröselt. Da gab es dann so ein berühmtes Foto, wie Zelensky dann, da ist der Rednerpult. Und Zelensky saß aber neben dem Rednerpult auf einem Stuhl direkt vor den Journalisten. Also jetzt nicht sowieso der Staatsmann,
also,
sondern eben so in Tuchfühlung.
Auch schon im grünen Tarn-T-Shirt.
Ich meine ja.
Ja, ja.
So, und dann haben die halt bei Arte eben relativ genau aufgedröselt, was das, dieses eine einzige Foto, was das eigentlich für eine Inszenierung gewesen ist.
Ja.
Ja, und es fing ja von direkt von der ersten Minute an. Es war eine Inszenierung, auch von Seiten der Ukraine. Ja, so, und da denke ich mir wirklich die ganze Zeit, ey, stecken die nicht vielleicht doch alle irgendwie unter einem Hut? So, was will man da durchsetzen? Was will man da machen? Bis wohin lässt man es eskalieren? Und was hat man dann am Ende davon? Ne?
Interessant ist noch ein Randaspekt. Bush war ja in der Ukraine, ne? Erst hieß es dann in der deutschen Presse, boah, so mutig und so.
Bush?
Bush, sag ich, mein Gott. Biden, ja. So mutig, ne? Nacht- und Nebelaktion da in Kiew, ist ja auch gefährlich und so. Hinterher kam dann raus, war mit den Russen abgesprochen, ne? Die hatten dann Bescheid bekommen, bitte jetzt nicht.
Bitte jetzt nicht abschießen, genau. Danke.
Ja. Ja, jedenfalls war er da und er war in Polen, ne? Sehr interessant, wo er nicht war, wo er drüber weggeflogen ist. Ne?
Bei Deutschland.
Was liegt denn dazwischen?
Ja. Und das ist auch wieder sehr, 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 also mir ist es aufgefallen, pass auf, das finde ich, es ist nicht nur Biden, ne, der jetzt über Deutschland hinweg.
Ja, das war ja bei Trump die ganze Zeit.
Das war bei Trump genauso.
Ja. Ja.
Pass auf, Biden war tatsächlich einmal in Deutschland und zwar zum G7-Gipfel.
Ah, okay.
Ja, aber das ist ja kein Staatsbesuch,
nee.
So wie man ihn kennt. Da kann sich jeder mal bei Wikipedia angucken, Staatsbesuche der US-Präsidenten in Deutschland. Und das wird ab Trump ziemlich mager. Ja, da hat man, ja, hier Obama, der war in seiner Amtszeit, ich weiß nicht, 7, 8 Mal in Deutschland, also dann aber auch wirklich zu Staatsbesuchen, da hat man den dann wirklich empfangen. Ja, oder
war George Trump überhaupt Bush einmal da? Nee, und der Biden auch nicht, ne?
Nur doch, so? der Trump, der war in, oh Gott, wo war das? Es gab ja auch so eine internationale... Nee, da war
auch nur so ein G7-Treffen, glaube ich, oder ein
G20 oder sowas. Das war ein G20 oder G7-Treffen hier in Deutschland. Ja. Und da war Trump da, aber er war nicht ein einziges Mal zu einem Staatsbesuch hier. Wie das bis Obama immer gang und gäbe war, irgendwie hat Deutschland immer mal wieder den Präsidenten empfangen, meistens sogar, weiß ich nicht, direkt im ersten, spätestens im zweiten Jahr. Das hatten wir sogar, ich kann mich noch daran erinnern, das war ja so zu Beginn der Nullerjahre. Ne? Da wissen wir ja noch, da war ja George W. Bush an den Hebeln der Macht. Und der war ja mindestens genauso unbeliebt wie jetzt so ein Donald Trump, also zumindest in den Medien, ja. So die Politik hat ihn immer noch hofiert, ne? Er wurde auch empfangen und ich erinnere mich noch, wie war das? Da war er ja tatsächlich auf Staatsbesuch hier in Deutschland und da hat man dann die Straßen abgesperrt, hat hier die Gullis verblombt, hat wirklich dafür gesorgt, dass der hier seinen Auftritt haben kann. Und das hat man eigentlich in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, ich glaube seit, was weiß ich, Eisenhower hat man das durchgezogen. Es waren immer Präsidenten da, die US-Präsidenten. Und mittlerweile...
Ja, das muss ja jetzt dann demnach seit 6 oder 7 Jahren bei keinem, war kein Staatsbesuch mehr.
Nee.
Aus Amerika, ne?
Und da kann man
sehr interessant, ne? Wie kann man das zu interpretieren?
Ja, das ist, wenn du dir mal jetzt die Figuren ich glaube, da bleibt nicht viel Interpretationsspielraum. Deutschland ist wirklich abgeschrieben.
Ja.
So richtig abgeschrieben. Und das siehst du auch am Personal. Ich habe ja immer wieder dieses Gefühl, ne? Also ne, mir erscheint es meistens so, dass, wie gesagt, es ist ja alles eine Schauspieltruppe, die uns da vorgesetzt worden ist, aber wie ich ja sag, seit ein paar Jahren scheint uns wirklich der Regisseur abhanden gekommen zu sein, ja? Also der die Leute wirklich lenkt, der denen auch sagt, was die zu machen haben. Und irgendwie, es wirkt ja wie so ein Trottelhaufen. Ich meine, klar, die ziehen doch irgendwie ihren Stiefel durch, aber nichtsdestotrotz, es ist schon hochgradig peinlich, was man da sieht. Und ich meine mich auch erinnern zu können, in früheren Jahren, also ich sag, das war sogar noch zu Merkels Zeiten so, gerade bei Merkel war das so, wir haben da sehr, sehr oft Berichte gesehen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo der Außenminister dann hier das eine Land besucht hat, dann das andere Land besucht hat, wo es dann Staatsempfänge gegeben hat. Wo war Annalena Baerbock bis jetzt auf Staatsbesuch? Wo wurde sie denn so empfangen?
Ja.
Wie jetzt beispielsweise so eine Merkel.
Ja.
Beziehungsweise
weißt so du, was andere auch Außenminister. Ist?
Ne, das wurde so peu à peu immer weniger und weniger und mittlerweile kennt man das gar nicht mehr, dass jetzt von einem Staatsbesuch einer deutschen Delegation die Rede ist. Ja. Also das ist wirklich, das hat schon Seltenheitswert bekommen. Stattdessen sehen wir unsere Figuren dann immer bei diesen, ich sag mal, Weltwirtschaftsforen.
Ja. Und auftreten. Weißt, genau, inklusive Lauterbach, der dann dabei ist.
Ja.
Und interessanterweise, wenn Annalena Baerbock in die Ukraine reist, ist auch immer die Innenministerin dabei. Ja, das hat es früher auch nicht gegeben. Du sagst zu Recht, dann fuhr der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin irgendwo hin. Oder der Außenminister, meistens im Vorfeld, macht offiziellen Besuch. Jetzt kommt die ständig mit der deutschen Innenministerin.
Haben die
hat man das zu interpretieren?
Ich weiß nicht.
Verstehen die nicht, wofür sie zuständig sind?
Das ist jetzt die große Frage. Ich bin mir da ja nicht sicher, aber es gibt doch sowas wie Protokolle, ne? So diplomatische Protokolle.
Das ist also kein anderer Staat. Da kommt doch nicht der Innenminister von Polen besucht doch nicht Frankreich. Macht er doch nicht. Aber die Deutschen machen das jetzt.
Warum? Ich verstehe es auch nicht.
Um wahrscheinlich dem Letzten zu zeigen, immer.
Wir haben keine
nehmt Art. Uns nicht ernst. Denkt, was ihr wollt, aber nehmt uns bitte nicht ernst.
Ja, es ist,
ich meine, das war ja auch so ein Signal hier, die Binde. Ne? Ich meine, das war ja ein Signal an die ganze Welt. Nehmt uns bitte nicht ernst.
Das war wieder die Innenministerin.
Das war auch die Innenministerin. Das war auch die Innenministerin.
Nicht die Außenministerin.
Ja.
Verdammt. Also, ja, irgendwie, wie gesagt, es ist ja spukhaft schon fast. Ne? Ja. Ja, und keiner fragt sich, ja, was macht die da? Ne? Also, ich meine, wir fragen uns, aber die anderen halt nicht. Und da wäre es doch eigentlich, Ja, da wäre es doch mal an der Zeit, Antworten zu finden. Was macht die Innenministerin im Ausland? Was hat die da zu sagen? Ja, vielleicht, ich weiß nicht, ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass es dann eben auch solche Absprachen gibt, so nach dem Motto, ja, ich bin die Innenministerin, ja, wir können noch ungefähr 3 Millionen Flüchtlinge aufnehmen oder sowas.
Ja.
Vielleicht.
Ne? Das würde Sinn machen, ne? Ja, ja.
Also, dass man dann da auch direkt die Dinge bespricht, die dann auch wirklich hier innenpolitisch Konsequenzen haben, könnte ich mir vorstellen. Wobei, dann müsste ich ja auch mir eingestehen, dass diese Frau wirklich was zu sagen hat. Vielleicht hat sie es jetzt ja auch tatsächlich, weil der Regisseur fehlt und die glaubt es und die glaubt jetzt mal hier so auf eigene Faust handeln zu können. Ja, scheiß aufs Protokoll. Ich flieg da jetzt hin und mach das mit denen direkt klar. Ne? Ich weiß es nicht. Also es ist alles so absurd. Alles so irrsinnig, ne?
Ja. 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 Gut, dass wir das mal wieder festgestellt
ja, haben. Ja, natürlich. Ja, das machen wir jede Woche irgendwo. Ja, wir hatten ja eine Idee, ne? Das mit dem Gast.
Ach so, dass wir mal so einen Gast hier einladen.
Ja.
So dazwischensetzen oder so.
So dazwischensetzen. Jetzt hatten wir, wie gesagt, ne, Sie kennen ja jetzt dieses Format ein bisschen länger, wenn Sie sich das hier anschauen, in den meisten Fällen. Wir haben da ja treue Fans. Jetzt hatten wir so die Überlegung, wäre es für Sie interessant, wenn wir uns zum Dachtheken-Duett auch mal einen Gast einladen würden, mit dem wir dann hier ebenfalls so frei von der Leber quatschen können. Das könnte man natürlich dann auch in so einem anderen Rahmen machen. Dann würden wir uns hier, was weiß ich, eine Flasche Bier hinstellen oder sowas. Das muss ja nicht zwingend die Theke sein, ne? Dass wir das einfach mal so, dass wir vielleicht einfach mal so gucken, ob wir da nicht einmal im Monat oder sowas oder alle paar Ausgaben vielleicht mal so einen Gast dazu holen. Uns würde das interessieren, wie Sie das sehen. Also wirklich, das ist sehr, sehr wichtig, dass Sie jetzt hier kommentieren und sagen, ja, das wäre eine gute Idee. Nein, das Format soll exakt so bleiben, wie es ist. War einfach nur so eine Idee, die wir da hatten, ne?
Ja. Genau. Sehr schön. Ja. Hast du gut gesagt.
Ja.
Würde mich auch interessieren.
Soll ich von meinem Film erzählen?
Das sprengt jetzt aber sämtliche Längen hier.
52 Minuten. Wir haben noch die Stunde haben wir noch nicht voll.
Ja. Martin hat eine Idee.
Ich habe eine Idee. Wissen Sie, ich habe ja in meiner libertären Zeit wirklich vieles getan. Ich habe Veranstaltungen organisiert. Ich habe Designs entworfen. Ich habe Schlager gemacht. Und mir fehlt jetzt eigentlich in meiner Liste, ich habe Texte geschrieben, ich rede, bla, mach, ne, und so weiter. Und jetzt fehlt mir in meiner Liste eigentlich noch ein Film. So. Also ich habe überlegt, also Wenn Sie sich das mal so vor Augen führen, also Propaganda läuft ja eben nicht nur über Nachrichten, Propaganda läuft ja auch vor allen Dingen über Unterhaltungsmedien, beispielsweise über den Tatort. Ja, da kriegt man ja immer mal so schön mit, ja, wie wir zu denken und wie wir zu glauben haben, was denn jetzt hier in Deutschland normal ist. Ja, und normal ist hier laut dem Tatort, dass der Bösewicht entweder ein Nazi ist oder ein Kapitalist oder beides, meistens aber ein alter, weißer, hetero, Cis-Mann, ja, so, und darüber werden, also über diese Tatorte oder auch über andere Filme und Serien werden und ja gewisse
Botschaften. Der Kommissar ist der Transmann.
Genau, der Kommissar, ich glaube, es gab neulich sogar den ersten Trans-Kommissar beim Tatort. Ich gucke das nicht, ich habe es, glaube ich, irgendwo nur aufgeschnappt. Ne, und jetzt ist meine Überlegung, ja gut, das ist Propaganda, das macht der Feind, ne? Der macht halt Propaganda und da dachte ich, ja, das müssten wir eigentlich auch mal machen, ja. Wir müssten eigentlich, also die Libertäre.
Wir haben jetzt nur nicht gerade das Milliardenbudget des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zur Verfügung.
Ja, aber man kann ja gucken, ne? Crowdfunding, ne? Wer weiß, vielleicht findet sich da jemand.
Ja, Crowdfunding ist eine gute Idee.
Ja, dazu, ja, selbstverständlich, daran habe ich doch gedacht, ne? So ein crowdfinanzierter Film. Und meine Idee wäre, man nennt ihn die Klimakleberin. So, und die Klimakleberin, das ist eine junge Frau, die wird in dem. Ich hatte es gerade schon bei Facebook, habe ich es mal niedergeschrieben. Die wird, also die wohnt in so einem Speckgürtel in einer x-beliebigen deutschen Großstadt und ihr Umfeld setzt sich halt zusammen aus grüner Jugend, Fridays for Future, Wokisten, Genderaktivisten und hast du nicht gesehen. Und diese Frau, die ist auch sehr engagiert, macht alles mit und ja, gewinnt dann aber doch so immer mehr und mehr so Zweifel, also erlebt dann im persönlichen Umfeld auch immer mehr so diese Heuchelei und so weiter. So, und irgendwann einmal
ist sie halt in den sozialen Medien unterwegs und da ist dann irgend so ein Beitrag und den kommentiert sie dann natürlich politisch korrekt und korrekt gegendert und da trifft sie dann auf einen Bad Guy, so einen Libertären, der das ebenfalls kommentiert. So, und dieser und diese beiden Protagonisten, also die Klimakleberin und dieser libertäre Bad Guy, das ist dann der eigentliche Held der Geschichte, zumindest, also der zweite Held, die hassen sich erstmal. Also die giften sich erstmal so leidenschaftlich an und ne? Und dann irgendwann, ja, dann ist es soweit, dass er mit seinen Bemerkungen immer deutlicher und deutlicher das bestätigt, was sie in ihrem eigenen Umfeld so wahrnimmt, so an Heuchelei und an den Lügen und so weiter. Und so ganz allmählich beginnt sich dann so ein zartes Pflänzchen zu entwickeln zwischen den beiden. Und
Überraschung.
Und am Ende wird sich natürlich geküsst und sie ist dann natürlich auch eine Libertäre. Also der Libertäre hat sie dann bekehrt. Und was ich sagen wollte, so ein Film, der bietet natürlich unheimlich viele Möglichkeiten, eben diese ganze linksgrüne Ökoszene so aufzudröseln. Also da kann man ja alles reinpacken, was man will. Man kann da jedes Klischee bedienen, ne? Und ja, also das war jetzt einfach nur so eine Idee von mir. Und ja, da müsste man mal was machen. Und ne, ich bin ja immer, ich hoffe ja immer, indem ich solche Ideen äußere, dass dann irgendjemand sagt so, das ist es, das mache ich jetzt.
Also wie wir gerade gehört haben, den Drehbuchautor haben wir.
Noch
nicht. Keinen besseren geben.
Ich kann kein Drehbuch schreiben.
Also ah doch, das hat sich schon sehr, sehr gut angehört. Das war schon sehr ausgefeilt.
Das ist ja schon mal ein Plot.
Ja, immerhin, ne? So, und ja gut, vielleicht müsste man noch einen erfahrenen Drehbuchautor dazu haben, das noch ein bisschen, sagen wir mal, als Gemeinschaftswerk dann ja, noch filmfertig hinzubekommen. Was wir aber nicht haben, sind eigentlich Schauspieler und überhaupt alles.
Wir haben keine nichts.
Finanzierung. Aber vielleicht haben sie ja Ideen. Hast du nicht schon Akif Pirinci gefragt, ob er Hauptdarsteller wird?
Ist schon fest eingeplant als Genderprofessor. Der von seiner Frau, gespielt von Uta Ogilvy, betrogen wird, die sein Studienfach für total lächerlich hält. Und sie hat eine Affäre mit Horst.
Okay, das sind die Nebenrollen. Ne?
Horst ist ein Bauunternehmer, der Steuern hinterzieht und den Staat total scheiße findet.
Das Drehbuch ist ja doch schon fertig.
Oh, das war jetzt das, was mir zu Akif Pirinci eingefallen ist. Ja, und Akif Pirinci als Genderprofessor, der hat es natürlich auf die Studentinnen abgesehen. So durch sein Gender-Gedöns glaubt er bei denen zu landen, aber der blitzt halt trotzdem immer ab, ne? Weil die auch so verblödet sind und da kann man viel draus machen, glaube ich. Ne? Also ich denke, das ist, was uns wirklich fehlt, ein libertärer Film, gecrowdfundet, um endlich mal klar zu machen, was sind Libertäre? Ich glaube, wir können uns den Mund noch jahrelang fusselig labern. Wir brauchen einen Film, wir brauchen Unterhaltung.
Einen libertären Filmhelden.
Ja. Genau, einen libertären Plot, da wo der Libertäre sich dann als Superheld entpuppt, ja, und diese ganze linksgrün woke Gender-Kackscheißblase dann als das entlarvt wird, was sie ist, ne, eine linksgrün woke Gender-verseuchte Kackscheißblase. Ja, wie gesagt, das neue Heft ist... Wie gesagt, das neue Heft ist ja jetzt gerade erschienen. Mir gefällt das Cover übrigens sehr gut. Framing, Phrasenmanipulation, das sind die Dinge, derer wir uns auch bedienen müssen. Ja? Die Dinge sind nun mal da, die kriegen wir auch nicht wegdiskutiert. Wir müssen es tun, wie es unsere Gegner tun. Wir dürfen uns dieser Waffen nicht freiwillig entledigen. Deswegen, ne? Also.
Da bin ich jetzt gar nicht so sicher, ob wir das tun müssen.
Doch!
Aber das können wir nächstes Mal besprechen.
Ja, okay, alles klar. Ansonsten, Sie wissen ja, also wenn Sie uns schon abonniert haben, bestellen Sie gerne noch ein paar Hefte der älteren Ausgaben dazu, wenn Sie die verteilen möchten. Ja, also bitte, da ist noch genug da, schicken wir Ihnen gerne zu. Die EF muss unters Volk. Ne? Ja, in dem Sinne, das war's. Ne?
Für heute.
Für heute. Herzlichen Dank fürs Einschalten und dann bis zur nächsten Woche wieder. Alles Gute und tschüss.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.